Ja, seid herzlich willkommen. Schön, dass wir hier heute zusammen sind. Es ist irgendwie ganz ungewohnt, weil irgendwie ist ja ein Abendtermin, aber es wird immer heller draußen irgendwie, ne? Aber das ist irgendwie schön, ne? Das macht die Seele auch gleich froh. Ich hoffe, es ging dir auch so, dass du die Sonne heute ein bisschen genießen konntest und dass sie dir auch ein bisschen in dein Herz geschienen hat. Und mir hat das unheimlich gut getan. Ja, ich steige mal hier damit ein. Es ist immer wieder toll, dass unsere Technik immer so Werbung einfließen lässt. Das war jetzt gar nicht geplant, aber ich steige mal damit ein. Einfach nochmal der Hinweis, wenn du jetzt so denkst, Mensch, das mit dem Seminar hier, Charismatik 2.0, ist eigentlich gar keine schlechte Sache. Ich mache das mal jetzt noch bis Pfingsten. Heute ist die zweite Einheit, 4 Einheiten liegen noch vor uns. Und vor 2 Wochen habe ich mit diesem netten jungen Mann hier, das ist der Bastian Flügge, einen Podcast gemacht und haben wir so ein bisschen über dieses Seminar hier gesprochen. Was ist denn der Gedanke? Wo kommt denn dieses Seminar her? Warum machen wir das eigentlich? Und vielleicht kann dir das noch helfen, so ein bisschen so Zugang zum Thema zu finden, die Idee, die Vision ein Stück zu verstehen, was das eigentlich soll. Also herzliche Einladung findet sich bei uns auf der Homepage von der EFG Westoverledingen unter Medien und dann gibt es da eine Rubrik mit Podcast. Genau. Jo. Paar gute Dinge. Ich möchte heute gerne mit einem Rückblick gleich einsteigen und euch dann auch ein bisschen fragen und nochmal gucken, was so hängen geblieben ist. Ne? Jetzt sind alle erschreckt, denken, oh Mann, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich ja gar nicht gekommen. Und so, ne? Nein, aber es ist ganz harmlos und so. Ich denke, wir kriegen das hin. Aber vorher möchte ich gerne beten und wenn ihr mögt, dann steht doch ruhig nochmal auf dazu. Jesus Christus, hab Dank, dass du zu uns gekommen bist, dass du der Heiland bist, du bist Gott. Aber Herr, du bist es mit Gott, dem Vater, Jesus, du bist der Retter auch mit dem Heiligen Geist, das gehört zusammen, du bist der dreieinige Gott. Und ich bete, Herr, dass du uns gnädig bist und dass du uns heute Abend lehrst, dass du dein Wort auftust, dass du unter uns wirkst und dass du uns Verständnis gibst, nicht nur im Kopf, sondern auch in den Herzen. Ich bitte dich, gebrauche die Zeit auch für einen guten Austausch nachher in den Kleingruppen, Herr, und dass du dein Werk bereitest. Ja, Herr, lass uns deine Jünger sein, die dir folgen, die ein offenes Herz haben, wo du sprechen kannst, wo dein Wort in den Herzen bleibt und gute Wurzeln schlägt und wir dein Wort tun. Und ja, dass es dir einfach auch gefällt. So nimm diesen Abend bitte, Herr, in deine Hände. Amen. So, dann gucke ich mal. Dann gehen wir jetzt mal auf die Präsentation. Und machen hier so einen kleinen Rückblick und da sind ja so 5 leere Striche, da kann man ja schon mal so ein bisschen überlegen, was mag da wohl hinkommen, aber wer letztes Mal dabei war, hat schon eine Idee, weil wir ja so wirklich so 5 Punkte hatten, Johannes Evangelium Kapitel 16 und bevor wir da reingucken, schaue ich nochmal auf einen der wichtigsten Verse überhaupt im Neuen Testament, wo es um den Heiligen Geist geht. Wenn man sich fragt, was ist das mit dem Heiligen Geist? Wie steht das zu Jesus? Wie kann ich damit umgehen? Ist dieser Vers, der dort steht, Johannes 16, Vers 7, ein Vers, der ganz viel aussagt, der einem Orientierung geben kann und dem man vielleicht auch wirklich ein guter Vers sich zu merken. Ich lese ihn mal vor. Jesus Christus spricht, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der also Heilige Geist, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und in diesem Vers steckt etwas ganz Umwerfendes drin. Und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr kann es einen vielleicht auch umwerfen und in Bewegung bringen, weil Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und man denkt, okay, wenn Jesus sagt, wird schon passen, aber jetzt mal so ein bisschen, wenn man sich überlegt, ich bin ein Jünger Jesu und stehe da, Jesus, ist das Beste, dass du hier bist. Was gibt es Besseres, als du da bist? Wie kann es gut sein, dass du weggehst? Aber Jesus sagt, okay, weil er dann kommt, der Heilige Geist. Welch eine Empfehlung des Sohnes Gottes. Welch eine Empfehlung des Sohnes Gottes, dass er sagt, es ist so wichtig, dass er kommt. Und das dürfen wir dann auf unser Leben auch wirklich übertragen. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist in unser Leben kommen kann, dass er uns erfüllen kann. Nicht, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, ich wiederhole das nochmal, damit kein Missverständnis entsteht, nicht damit wir alle dann immer beim Lobpreis die Arme heben und total wild drauf sind, in irgendwelchen komischen Sprachen reden, das ist nicht der Punkt, sondern es ist der Heilige Geist mit dem vielen, was er tut, in unseren Herzen Raum findet, zu offenbaren, uns zu ermutigen, uns zu trösten uns auch zur Buße vor allen Dingen zu führen. Und das ist ja nicht nur einmal und dann habe ich mich bekehrt, sondern Hand aufs Herz, ihr sagt es ja nicht weiter, auch wenn man Christ ist, braucht man später ja manchmal immer nochmal Buße. Ja? Und wie gut, wenn der Heilige Geist einen weiter überführt und wenn er einem den Vater zeigt, wenn er die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgießt, wenn er uns Gaben bringt und, kann man nur sagen, oh ja bitte, der Heilige Geist ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns, von Jesus Christus selbst empfohlen und durch seinen Willen zu uns gesendet. Der Heilige Geist ist keine wilde Idee, irgendwie haben sich die Pfingstler irgendwie gedacht oder so. Er ist einfach normal eine Größe im Neuen Testament, wie es auch das Kreuz ist, wie es die Auferstehung ist, wie es Jüngerschaft ist, wie es Gebet ist. Es ist einfach ein ganz in heiliger Weise verstanden normales Thema im Neuen Testament. Und wenn Gott über das eine in seinem Wort spricht, das eine wie das andere auch zu nehmen. Und so ist es eben, dass Jesus gesagt hat, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in seiner Gemeinde, beziehungsweise soll in seiner Gemeinde wirken und auch in deinem Leben wirken, weil Jesus ihn gesendet hat. Also Empfehlung von Jesus, Jesu Wille, wirklich ein gutes Fundament. So, jetzt kommen wir mal zu diesen 5 Punkten. Der Kernauftrag des Heiligen Geistes, nachdem letzte Woche Johannes, das ist so das, was bei Johannes 16, die Verse 8, ab Vers 8 und dann die nächsten Verse steht. Mal gucken, ob wir die zusammenkriegen. Was hat Jesus gesagt, was der Kernauftrag des Heiligen Geistes ist? Mal gucken. Er hat ja so eine Aufgabe. Wenn ich bei Paulus lesen, zuerst bei Jesus fragen, was ist das? Es ist gar nicht so schwer, wie es vielleicht klingt und so. Ab Johannes 16. Ja? Sonja? Bitte? Trösten? Genau. Genau, das ist schon so auch so eine Sache, die er tut. Aber jetzt schauen wir mal so dieses, was wir diese 5 Punkte, die wir letztes Mal hatten. Da hat Jesus gesagt, dass der Heilige Geist gesendet ist für 3 Sachen und dann geht es weiter. Marco? Genau, der erste Punkt, er wird der Welt die Augen auftun von der Sünde. Das zweite, wie geht es dann weiter? Dann von der Gerechtigkeit, ne? Er wird von der Gerechtigkeit wird erlernen. Und das dritte, vom Gericht. Und das ist nicht das Gericht über die Gemeinde, nicht, dass man da irgendwie durcheinander kommt, sondern es ist das Gericht über den Fürst dieser Welt, der gestürzt wird, nämlich mit dem Kreuz und der Auferstehung wurde der Feind gestürzt, der Teufel. Dieses Gericht und dass er das verändert hat. Und dann geht es weiter danach, das vierte, dass er uns in die Wahrheit, dass er uns in alle Wahrheit führen wird. Und schließlich das fünfte, finde ich eigentlich so das Schönste, dass Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Also jetzt nicht mich, nicht Mike Schneider, ne, sondern Jesus Christus. Ja? Er wird Jesus Christus verherrlichen. Das heißt, dass der Heilige Geist eine Kernaufgabe des Heiligen Geistes ist, Jesus in deinem Leben groß zu machen. Und dann steht ja nicht nur groß verherrlichen, heißt schön zu machen, glänzend zu machen, Zugang zu haben, ihm vertrauen zu können. Ne? Dass Jesus wirklich dieses, dass er strahlt, dass er wirksam wird. Der Heilige Geist ist dieser große Förderer, dass Jesus dieser große, dieser glänzende, dieser starke wird in deinem Leben. Indem der Heilige Geist dich lehrt, Jesus offenbart, dir Korrektur gibt und so weiter und so weiter. Und das sind diese 5 Kernpunkte. Und wenn ich diese 5 Kernpunkte nehme, er wird die Welt die Augen auftun von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, steht da konkret, also vom Unglauben hin zum Glauben, von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, sagt Jesus, damit meint er dieses ganze Werk. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat die Versöhnung erwirkt, er ist auferstanden und ist dann aber zum Himmel aufgefahren und hat uns das Erbe gegeben. Und dieses ganze Ding ist, dieses hat eine Gerechtigkeit, eine Gnadengerechtigkeit geschaffen, dass wir begnadigt werden dürfen. Und das ist halt tatsächlich etwas, wo der Heilige Geist ein bisschen länger braucht, bis wir das mal alles verstanden haben. Und er hat das Gericht gewirkt. Ja, das Gericht, dass der Feind gestürzt ist und Jesus den Sieg errungen hat. Und die Wahrheit, und er macht Jesus groß. Und es gibt, man kann das zusammenfassen, und das ist mir ganz wichtig, nochmal als Rückblick das festzumachen. Wenn ich diese Sachen zusammenfasse, möchte ich es in einem Wort zusammenfassen. Diese 5 Aspekte zusammen in einem Wort sind Rettung. Das sind Größen von Rettung. Buße, Gerechtigkeit, Befreiung vom Feind, in die Wahrheit, Jesus groß, Rettung. Und dass wir das ganz zentral mitnehmen, auch aus der ersten Einheit. Der Heilige Geist ist kein Spielzeug. Der Heilige Geist ist nicht der, was macht der denn für komische Zungenrede und was ich was für Geschichten und Prophetie und sowas. Das sind alles die Dinge, die später kommen. Und wichtig ist am Anfang, die Flöcke richtig einzuschlagen. Warum kommt der Heilige Geist? Und Jesus Christus beschreibt im Johannesevangelium, warum er kommt. Und dass Jesus ihn gesendet hat und warum er ihn gesendet hat. Und das sind Größen von Rettung. Ja, weil manchmal hat es so ein bisschen so, Jesus ist der Retter, wir glauben, der rettet uns und der Heilige Geist, der mal gucken und ah, Jesus reicht eigentlich auch. Und das ist keine gute Idee. Bessere Idee ist immer, das Wort ganz zu lesen, das Wort ganz zu tun und hier an der Stelle durch Jesu Worte zu verstehen, der Heilige Geist ist in die Rettung ganz elementar eingebunden. Der Heilige Geist ist ein Rettergeist von Jesus gesendet, der mit Jesus zusammenarbeitet. Und deswegen können wir von Herzen sagen, sei willkommen, Heiliger Geist, sei willkommen. Ich habe das hier nochmal so in drei Aussagen versucht zusammenzufassen. Die lese ich nochmal vor. Der Heilige Geist ist durch Jesus gesendet und herzlich empfohlen. Ja, der erste Vers. Und der zweite. Der Heilige Geist ist ein fester Bestandteil des Evangeliums, wie wir es im Neuen Testament lesen. Nichts dazu und auch gut, wenn man eben nichts wegnimmt vom Evangelium. Und schließlich, der Heilige Geist ist wesentlicher Träger und Teil, wie Gott den Menschen rettet. Ne, mit den Kernaufgaben, wie wir das gerade gesehen haben. Vielleicht, muss ich mal gucken, dass ich mir meine Zettel hier einstapeln mache, das ist zur Orientierung total hilfreich. Und vielleicht notierst du dir noch jetzt einen Punkt, bevor wir in das Thema des heutigen Abends gehen, weil man merkt schon, dass hier so ein Knackpunkt ist. Weil in der Kirche ist es ganz oft anders gelaufen und auch in vielen Gemeindegeschichten ist es oft ganz anders gelaufen. Dass der Heilige Geist irgendwie nicht voll abgelehnt, aber irgendwie so ein bisschen so am Rand beachtet oder manchmal auch so ein bisschen kritisch, schwierig. Und von daher, dass du dir vielleicht mal folgende Frage stellst. In der Kirchen und vielen Gemeindegeschichten war der Heilige Geist unterbelichtet. Und nimm doch mal die Frage mit, kannst du heute Abend wahrscheinlich nicht beantworten, aber nimm sie mal mit zu Hause, schlaf mal drüber, bete mal drüber bei der Frage, ist es vielleicht auch für dich dran, ihm, dem Heiligen Geist, ihm seinen normalen neutestamentlichen Platz in deiner Nachfolge zu geben? Ja? Gut, wenn du was lernst in deinem Kopf, das ist immer ein guter Anfang, aber die Frage ist natürlich, was ist in deinem Herz los, was lebst du? Und kann es sein, dass, weil du diese Sachen jetzt gehört hast und in der Bibel Dinge so geschrieben sind, von Jesus gesagt, und darauf bauen wir ja unseren Glauben auf, vielleicht sich die Frage zu stellen, muss ich das mit dem Heiligen Geist vielleicht wirklich ganz neu sortieren? Nimm doch das vielleicht einfach als Frage mal mit, weil der Letzte hier und der Geist des Herrn, so auch mehr in deinem Leben tun kann, wozu er von Jesus gesendet ist. Weil viele von uns wünschen uns, dass Gott zu uns spricht, dass er uns tröstet, dass er uns leitet, dass er uns hilft, dass er uns stärkt, dass er uns Frieden gibt. Und Amen, genauso möchte Gott es auch tun. Aber, dass das mit dem Heiligen Geist ein ganzes Stück zusammenhängt. Und ob das in deinem Leben, in deinem Glaubensleben deutlich etwas verändern könnte, du sagst, okay, Jesus, das ist ja von dir. Und weil ich dir vertraue, Jesus, weil du mein Retter bist, nehme ich das so an. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Deswegen heißt dieses Seminar auch ein Stück weit, dein Reich komme. Jesus ist der König, Amen, aber er hat auch ein Reich, das in einer Art und Weise funktioniert. Und der Heilige Geist hat darin einen ganz wichtigen Platz. Okay, wir kommen zum Thema des heutigen Abends. Nach diesem Rückblick und vielleicht auch nochmal kleinem Ausrufezeichen und schauen mal in das Thema des Abends. Wer oder besser, wie ist der Heilige Geist? Sagt, wer oder wie ist der Heilige Geist? Weil auch nach dem, was jetzt schon gesagt wurde von mir jetzt heute Abend, okay, dann scheint der ja doch irgendwie ein Stück wichtiger zu sein, der Heilige Geist. Also macht es doch Sinn, mal ein Stück weiter nachzufragen. Wer ist der denn und wie ist der denn, der Heilige Geist? Vielleicht hast du diese Frage noch gar nicht so gestellt und mir kam in der Vorbereitung mal so der Punkt, euch zu fragen, warum ist die Frage denn überhaupt so wichtig? Habt ihr euch die schon mal gestellt? Ist dir diese Frage wichtig? Vielleicht gibt es zwei, drei die vielleicht mal ein Angebot machen, ein Wort. Warum ist diese Frage eigentlich so wichtig? Weil wenn der von Gott kommt und Gott ist, ist eigentlich alles gesagt. Oder nicht? Hat jemand eine Idee? Warum ist diese Frage so wichtig? Erinnert mich irgendwie an manche Jungscha-Stunden, ne? Das kann dann voll gut laufen, aber es kann natürlich auch dann so laufen, dass keiner was sagt. Oder einer sagt was und hat gleich ins Schwarze getroffen und denkst du, tja, wie mache ich das jetzt, ne? Okay, danke schön, Andrea. Das ist der Punkt, um den es letztendlich geht. Wenn wir mit Gott leben, ist Vertrauen, Glauben ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig. Und dafür ist natürlich die Frage, wer ist denn das eigentlich? Und ich fange mal so an dieser Stelle, warum ist die Frage eigentlich so wichtig, was uns immer helfen kann, auch wenn wir noch nicht richtig durchblicken, wenn Jesus Dinge sagt, wenn Jesus sich zu etwas äußert, dann ist es wichtig, weil Jesus ist wichtig. So können wir schon mal anfangen und es macht Sinn, weiterzusuchen. Und dann kommen wir zu einem zweiten ganz großen, wichtigen Punkt. Es gibt natürlich nicht nur den Heiligen Geist, es gibt eben auch noch manch anderen Geist. Die Bibel spricht von anderen Geistern. Und das sind zum Teil, sind das also Engel, ja, die werden auch als Mächte, als Geister bezeichnet. Es gibt auch sowas wie ein Geist des Islam oder Mammon. In der Bibel wird auch Mammon, also Materialismus sagen wir heute viel, aber Mammon als eigene Macht in der Bibel geschrieben. So gibt es verschiedene Dinge, die praktisch auch als Geist auftreten und Einfluss auf den Menschen ausüben, aber trotzdem nicht immer klar erkennbar sind. Das heißt, es ist leider nicht nur der Heilige Geist unterwegs, sondern auch noch manch anderer Geist. Und das ist natürlich, dass man da einfach grundsätzlich eine Orientierung braucht, einen Überblick, eine Unterscheidung braucht. Und dann gibt es natürlich das andere, dass man natürlich, okay, sind wir hier in der Gemeinde, hier sind wir sicher, aber dann gibt es natürlich auch tatsächlich Wirkung in der Gemeinde, vielleicht auch Kraftwirkung in der Gemeinde. Vielleicht jemand fängt plötzlich an zu weinen. Oder jemand sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie so was Besonderes empfangen und sagt, Gott hat zu mir gesprochen und solche Sachen. Heißt, dass wirklich was passiert, gewisse Wirkungen da sind und dann ist man unmittelbar in Gemeinde Jesu Christi auch betroffen. Okay, was ist denn das jetzt? Ist das vom Herrn? Oder ist das ein anderer Geist? Oder ist das einfach von den Menschen? Und plötzlich kommen wir ganz elementar dahin. Wenn wir mit Gott in Kontakt sein wollen, wenn wir ihn hören wollen, uns leiten lassen wollen, all die Dinge, gibt es eben auch anderes, das anbietet und auch zu stören, dass wir unterscheiden können. Und dass wir uns dem Falschen verschließen, aber uns nicht grundsätzlich verschließen, sondern bitte auch dem Guten, dem Herrn, dem Heiligen Geist eben auch öffnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich wissen, mit wem haben wir es zu tun und wie ist denn der Heilige Geist? Und das ist jetzt der entscheidende Punkt und ich hoffe, dass du das jetzt für dich vor allen Dingen heute mitnehmen kannst, dass du ein Profil bekommst, wie kann ich das gut unterscheiden, wie kann ich ihn erkennen und eine Basis hast zu vertrauen, dass der Heilige Geist dich erreichen kann und auch wirklich nicht nur in dein Leben kommt, sondern wenn wir mit Gott leben, dass er in unser Herz kommt und in dein Herz soll nur wirklich etwas, was dort auch was zu suchen hat. Und dass es gut wird. Und wenn er in dein Herz kommt, dann ist es auch wirklich gut. Und ich fange das mal so an, wie es in anderen Lehren oft angefangen wird. Und das ist auch okay und auch wichtig. Und zwar, wir schauen jetzt mal so ein paar Stellen, wo ganz zentral der Heilige Geist genannt wird. Und die erste Stelle ist Mose 1, Vers 2. Ganz am Anfang, man muss wirklich nicht lange in der Bibel lesen und schon ist der Heilige Geist am Start. Da heißt es in Mose 1, Vers 2, und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser oder auch im Plural gesagt über den Wassern. Der Heilige Geist ist in der Schöpfung da, der Heilige Geist kommt nicht erst später irgendwann dazu, er ist von Anfang an da und er ist sehr wirkmächtig, er ist gewaltig, er ist in der Schöpfung mitten dabei. Also was lernen wir über den Heiligen Geist? Er ist Schöpfer, er ist voller Kraft, voller vielleicht sogar Urgewalt, gewaltiger Kraft. Kommt zur nächsten Stelle. Wir schauen, was für ein Bild dann entsteht. Joel 3, Vers 1, der erste Teil. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Am Ende des Alten Testamentes die große Verheißung, dass mit dem neuen Bund, der sich langsam ankündigt, etwas ganz Neues passieren wird. Deswegen heißt da ja auch neuer Bund. Und ein Teil ist, dass Gott seinen Geist in einer ganz anderen Breite ausgießen wird im neuen Bund. Im alten Bund lesen wir von einzelnen Personen, ob es eine Hanna als Prophetin ist, ein König David oder andere, wo einzelne Personen den Geist Gottes erleben und dass er dort wundersam wirkt. In der Regel herausgehobene Personen, Priester, Könige, Propheten. Aber im Neuen Testament ganz anders in die Breite. Über alles Fleisch heißt, über alle Menschen ausgegossen wird. Der Geist, dieser mächtige Geist, der alles verändert, diese Vollmacht, dieses gewaltige Gottes. Und nun kommen wir noch mit zwei Stellen ins Neue Testament. Römer 8, Vers 11. Und da erleben wir den Heiligen Geist wieder in dieser gewaltigen Kraft, nicht weniger als den Christus aufzuerwecken. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Welch ein gewaltiger Geist, welch eine gewaltige Kraft. Jesus ist wahrhaftig gestorben am Kreuz, aber Gott ist größer als der Tod, dass der Heilige Geist den toten Christus erweckt und Gott uns zuspricht hier in der Römerstelle, dieser Geist wirkt doch in euch, dass er auch euch wieder lebendig macht. Wow. Also dieser Geist, der stärker ist als der Tod, der den Tod überwinden kann, der wieder lebendig machen kann, voller Kraft und hier auch den Leib lebendig machen kann, voller Heilungskraft. Noch eine Stelle aus dem Korinther, die auch ganz zentral immer genommen wird zur Lehre und die natürlich auch beachtenswert ist. 1. Korinther 12, wo es dann um die Gaben geht, die der Heilige Geist bringt. Da heißt es, es sind verschiedene Gaben aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Eine ganz fundamentale, fokussierte Betrachtungsweise oft, was der Heilige Geist tut, er bringt Gaben, er stattet die Gemeinde aus. Und das ist natürlich richtig, ist ja Gottes Wort, ist ja nichts zu sagen. Aber wir schauen, was für ein Bild ist denn jetzt entstanden? Jetzt ziehe ich mal die Summe und jetzt gut aufpassen, wenn du das jetzt verstehst, hast du was ganz Wichtiges, eine Riesenchance gewonnen. Das Bild, was jetzt entsteht, ist ein Geist von Kraft, von gewaltiger Kraft, von Schöpfungskraft, der verändert, ein Geist von Kraft, der stärker ist als alle Mächte, der sogar den Tod überwinden kann und der Dinge bringen kann. Und wenn er Dinge bringt, ist das durchaus auch prophetische Dinge und Sachen. So, aber mal zu schauen, diese Dinge, Kraft, Veränderung, Dinge zu bringen, Offenbarung zu bringen, das können andere Geister auch. Nicht in der Qualität, nicht in der Stärke, aber das können andere Geister auch. Wenn man mal so ein bisschen dabei ist, dann gibt es eben auch zum Beispiel einen Wahrsagegeist, der viele Botschaften bringen kann oder auch im Bereich der Esoterik oder so. Das ist nicht alles nur Einbildung. Es gibt dort wirklich auch massive Kräfte, die wirken. Ja? Auch wenn wir in die Bibel schauen, berichtet auch die Bibel davon, von Kraftwirkungen, die nicht von Gott kommen. Zum Beispiel am Hof des Pharao damals, es war ein wirklich okkultes Zentrum. Und Mose wird ja zum Hof des Pharao geschickt und wird mit Wundern ausgestattet. Die Hand in den Gewandbausch zu stecken, so und raus, dann ist es Aussatz, wieder rein, Aussatz ist weg und Stab zur Schlange und so weiter, ne, wird speziell ausgestattet. Und erstmal können die Hofmagier da mitstinken, ja. Die sind also okkult, so tief drin, dass sie tatsächlich an der Stelle was mitmachen, dass sie auch einen Stab zum Beispiel auch zur Schlange machen. Bloß dann hat der Mose den kräftigeren Stab und die Schlange des Mose frisst dann die andere auf und so weiter. Gott ist schon stärker. Aber mal das zu beachten, die andere Seite kann eben auch gewisse Phänomene erzeugen, hat eben auch gewisse Kräfte. Das ist wichtig, das zu wissen. Nicht um sich zu fürchten, sondern um sich gut zu orientieren und Durchblick zu haben. Und ganz entscheidend, um nichts zu verwechseln, weil da entsteht oft, also auch dann in Gemeinden durcheinander,
ja, wenn dann irgendwelche Offenbarungen da sind, dann muss ja Gott gesprochen haben. Wenn da Kraft irgendwie ist, weil Leute plötzlich vielleicht auch lachen oder dies und das und jenes tun, na, dann muss es ja Gott gewesen sein. Nein, überhaupt nicht. Es gibt Kraft, die auch aus anderer Ecke kommt. Leider ist so. Es muss uns keine Angst machen. Wichtig ist umso besser, umso wichtiger, dass wir verstehen, Jesus hat wirklich den Sieg errungen und man steht dagegen und man wählt das Richtige. Vielmehr ist es so, wenn die Unterscheidung nicht da ist, passiert genau das Unglück. Christen erleben, dass das irgendwie ist da was faul, irgendwie kommt dann doch durcheinander und dann bringt es Gemeinden auseinander und was ich was und so. Lass mich mal damit in Ruhe. Und der Feind hat es geschafft, das Heilige zu pervertieren. Dass jemand sagt, nee, Geist, das ist irgendwie schlecht, will ich nicht und so. Okay, und woher kommt es? Es kommt daher, wenn man ein zu kleines Bild hat, wie der Heilige Geist ist, nämlich ein Geist von Kraft, von Schöpfung, von Wirkung, Gaben und so weiter. Das ist zu wenig. Wie findet man jetzt aber den entscheidenden Punkt, zu sagen, okay, wo ist der Fehler? Wie kann ich das gut unterscheiden? Und ich mache mal kurz einen Ausflug in das Thema Falschgeld. Wie bist du richtig gut darin, dass du erkennst, das ist eine Blüte, das ist Falschgeld? Du kannst der absolute Chef sein, dass du die ganzen Fehldrucke kennst. Ah, das ist eine falsche Seriennummer, das ist dies und da, das passt das Wasserzeichen nicht und der Streifen und all die Dinge. Oh, ist nicht verkehrt. Aber elementar und viel stärker ist, wenn du das Original kennst. Wenn du richtig das Original kennst, merkst du, okay, hier fehlt was. Ja, man kann, es ist gar nicht so leicht, alle Fehler, alle Blüten, alle Dinge zu kennen, aber umso besser zu gucken, okay, das Original zu kennen. Und so ist es beim Herrn auch. Wenn ich das Original richtig kenne, kann ich anders unterscheiden. Und deswegen ist es so wichtig, von dieser sehr oberflächlichen Betrachtungsweise auf den Heiligen Geist tiefer zu gehen. Und wo sind wir besser aufgehoben, als wieder Jesus zuzuhören? Wenn man Jesus genau zugehört, wird das Unterscheiden plötzlich sogar ziemlich leicht. Und hier haben wir Andreas Punkt, ne? Andreas Volltreffer, nicht wahr? So, und wir brauchen das, ne? Ja, Punkt an dich. Wir brauchen das, damit wir sinnvoll vertrauen, weil wir spielen mit Gott kein Roulette und schon gar kein russisches Roulette, ja? Sondern es muss wirklich eine richtige Basis sein. Und bei Jesus finden wir diese Basis. Und deswegen sind wir jetzt mal bei Johannes 14, die Verse 16 bis 19. Die will ich jetzt mit euch angucken und dort sage ich, glaube ich, findet sich eine Beschreibung des Originals, dass man sauber unterscheiden kann und wirklich sehr gut aufgestellt ist. Ich lese mal erstmal das vor. Jesus spricht und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist nur eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Gehört bestimmt zu den Jesus-Worten, die man nicht einmal liest und alles ist klar. So, ist schon ein bisschen anspruchsvoll geschrieben, okay, aber ich gehe mit euch mal durch. Also, Vers 16. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einen anderen Tröster. Man schaut hier oft auf dieses Wort Tröster und das hat sich auch sehr etabliert durch Luther, ne, so die klassische Luther-Übersetzung. Kann das okay, kann man Beistand heißen oder Anwalt heißen und man ist ganz oft bei diesem Wort, das irgendwie zu finden. Ja, jetzt habe ich letztens mal das Wort Mentor gehört und es sind alles richtige Worte. Amen, er ist ein Helfer, ein Anwalt, ein Beistand, ein Mentor. Das wichtigere Wort an der Stelle ist aber das kleine, unscheinbare Wort davor, ein anderer Tröster, ein anderer Beistand. Und wenn Jesus sagt, ich gebe euch einen anderen Beistand, nämlich den Tröster, ist die Frage, wer war denn der Beistand davor? Weil dann haben wir den Vergleich. Und er spricht mit seinen Jüngern. Und der Beistand, den sie bisher erlebt haben, war er selber. Jesus war der Beistand, der vorher bei ihnen war. Jesus hat sie gelehrt. Jesus hat für sie gebetet. Jesus hat sie geleitet. Er hat sie ermutigt. Er hat sie ausgebildet. Er war ihr Beistand, dass sie den Weg im Glauben finden, ausgebildet werden und in das hineinreifen, worum es eigentlich geht. Ist auch nicht einfach irgendwie ergänzt bei der Übersetzung. Auch im Urtext steht extra dieses Wort anderer. Habe auch extra nochmal nachgeschaut. Und darüber erschließt es sich. Dieses ein anderer. Nicht Jesus, sondern jemand, der Jesus praktisch vertritt. Und deswegen, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ist nicht der Papst, von ihm wird es manchmal gesagt. Ja, nein, der Heilige Geist ist der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Und natürlich ein brillanter. Und dann nehmen weiter, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Einer, der nicht mehr weggeht. Erste Grundlage für Klarheit. Wie Jesus beistand, finde ich ziemlich vertrauenserweckend. Und geht auch nicht wieder weg, bei euch in Ewigkeit. Daran kann ich mich festhalten. Aber es wird noch besser. Vers 17. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Denn die Welt, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ganz wichtig, das kann uns manches Mal irritieren mit dem Heiligen Geist, dass wir einen Unterschied merken. Manche Menschen verstehen uns nicht. Ja, du kannst es auch manchmal erleben, du erzählst etwas, was du mit Gott erlebt hast und du merkst irgendwie, du erzählst es immer wieder, aber irgendwie es kommt beim anderen nicht an, weil das geistliche Zeugnis nicht ankommt, obwohl du genau das Richtige gesagt hast. Es ist eine gewisse Fremdheit, in die wir kommen, aber denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So können wir ihn auch nicht verlieren. Er ist in uns. Und auch wenn Christen sich manchmal daneben benehmen, was leider auch manchmal vorkommt, auch manchmal über längere Zeit, aber Gott sei Dank ist er treu, auch wenn wir untreu werden. Sein Geist bleibt in uns. Sein Geist bleibt in uns. Darauf können wir uns verlassen. Und nun kommen wir zum Hauptvers 18. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Dieser Satz hat es absolut in sich. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Das heißt, okay, wenn ich jetzt gehe und ich Himmelfahrt stehe auf zum Vater, fahre auf zum Vater, dann würde ich euch wie Waisen zurücklassen. Aber ihr sollt nicht als Waisen zurückbleiben. Und was sagt uns dieser Vers, was seine Antwort ist? Was die Lösung ist, damit sie nicht als Waisen zurückbleiben? Weil hier steht, ich komme zu euch. Man kann sagen, Jesus, du sendest doch einen Heiligen Geist, jetzt hast du was verwechselt, Jesus, jetzt musst du ein bisschen aufpassen. Guck doch mal, Jesus, du wirst doch dann auffahren und der Heilige Geist. Aber Jesus weiß, glaube ich, schon ganz gut, wie das ganze Evangelium und Heil funktioniert. Jesus sagt, ich komme zu euch, weil er eins ist mit seinem Geist. Und das ist das Original, die Prägung, wie wir den Geist unterscheiden. Der Heilige Geist ist eben nicht irgendeine große Kraft und bringt große Gaben und ist der super Schöpfergeist. Ja, schon auch. Er ist vor allen Dingen der Geist Jesu Christi. Nicht einfach der Zugehörigkeit nach, sondern auch des Charakters nach, der Prägung nach. Und wenn ich das gecheckt habe, kann ich vertrauen, weil Jesus kann ich vertrauen. Jesus ist gnädig, er ist barmherzig, er dient, er ist treu. Ja? Wenn dieser Charakter auch der Charakter des Heiligen Geistes ist, dann habe ich eine Basis, für die ich vertraue und weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dieser Geist unterscheidet sich dann markant von dem Ganzen, was auch in Esoterik und was ich wie rumfliegt. Oder wenn es irgendwelche komischen Gottesdienstgeschehen gibt, wo man fragt, Herr, bist du das? Wie ist das, wenn man irgendwie das nicht richtig zu fassen kriegt? Sich zu fragen, wenn der Heilige Geist den Charakter Jesu Christi trägt, er selber in Person gegenwärtig ist im Heiligen Geist, dann habe ich das Original und kann sauber, gut entscheiden. Plötzlich ist das ganze Neue Testament dann ein Fundus für mich, wie Jesus sich verhalten hat, wie Jesus geredet hat, was er getan hat. Und daran kann ich dann prüfen, passt das, was hier passiert? Indem ich den Charakter, die Person Jesu habe und mich daran orientiere, wer der Heilige Geist ist. Er ist nicht die komische Neuerfindung und Kraft und schwirrt irgendwie rum, sondern Jesus kommt in seinem Geist. Wie ihr es in Vers 18 lest, das ist nicht meine wilde Idee, hier steht es geschrieben, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch, spricht Jesus. So ist Jesus in deinem Herzen, in deinem Alltag und mit dir unterwegs, in seinem Geist, der dreieinige Gott. Haben wir alle schon gehört, dass Gott dreieinig ist, vielleicht sogar anderen schon erzählt, dass Gott dreieinig ist, ja? Aber wir müssen gucken, dass wir es auch wirklich anwenden, wenn wir dann leben, wenn wir mit ihm leben. Dass wir diesen Heiligen Geist auch wirklich, diesen Geist Jesu sein lassen. Und 19 ist das, was Jesus so sehr auf dem Herzen hat. Es ist nur eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr, weil er fährt zum Vater auf. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr seid auch leben. Durch den Heiligen Geist sind wir verbunden. Er zeigt sich auch im Geist. Eine ganze Reihe werden es hier erlebt haben und ich danke Gott, dass ich es auch erleben durfte, Jesus im Geist zu sehen, im Geist zu begegnen. Also dieses Sehen ist schon als geistiges Sehen gemeint. Und weil Jesus sagt, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. So sind wir mit Jesus verbunden und er bringt uns dann Leben. Ob es dann Ermutigung ist, Vergebung ist, Heilung ist, Befreiung ist, Glauben, Aufbau, Korrektur ist oder so, so bringt er uns das Leben und auch gerade sich selbst. Das sind ziemlich gewaltige Verse, wenn man da ein bisschen Zugang zu bekommt. Bestimmt etwas, sich das in der Bibel vielleicht anzumarkern und auch nochmal zu lesen. Und ich will das noch mit ein paar Versen unterstreichen, diese Einheit zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Und dann wollen wir auch bald in die Kleingruppen gehen. 2. Korinther 3, Vers 17. Ich will es einfach noch ein Stück biblisch begründen, dass Jesus und der Heilige Geist eins sind. Ja, Andreas?
Wenn ihn alle hören, sonst kommt es lieber ein Druck, dass alle dich auch hören.
Wenn Jesus Christus und der Heilige Geist tatsächlich eins sind, durch sein Menschsein nicht, war das dann nicht der Fall, weswegen Jesus dann nochmal einen anderen Tröster schicken musste?
Man muss ja sagen, wir erleben ja praktisch Jesu Taufe im Heiligen Geist, das mit der Taube und so weiter, wir kennen diese Stelle, dass genauso wie wir das Erleben, also finden müssen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Jesus ist ja ganz Mensch geworden, so musste er es auch finden in der Taufe, dass er dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Ja? Wir sind verbunden, weil jetzt auch wenn du den Heiligen Geist hast und auch ich, sind wir trotzdem nicht Tröster oder Beistand, wie Jesus es gewesen ist. Ne? Er wird ja etwas heilsgeschichtlich neu eingesetzt. Der Heilige Geist war ja auch vorher schon mit David und was ich was Gewaltiges unterwegs und wird dann auch durch Jesu Worte, Jesus ist ja der Herr, der König und so, eingesetzt, dass er jetzt dieser ist, der jetzt dieser Beistand an Jesu statt ist. Jesus hat praktisch wie eine Tür aufgetan, ein Feld praktisch bereitet, geht dann zurück und dann kommt er als der es weiterführt, aber dann in eine gewaltige Multiplikation für nicht nur so einen kleinen Jüngerkreis, sondern weltweit. Greift das doch ruhig in der Kleingruppe nochmal auf oder wir können später auch nochmal drüber sprechen. Ich mache jetzt nochmal ein Stück weiter und vielleicht können auch diese Bibelstellen nochmal helfen. Das ist natürlich auch etwas, wo man betet, weil es tatsächlich an vielen Stellen in Gemeinde und Kirche so nicht gedacht und gelebt wird. Okay, jetzt nochmal Bibelstellen, die das nochmal unterstreichen, diese Identität, diese Verbindung von Jesus und dem Heiligen Geist. Ich fange mal an, 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also eine ganz fundamentale Aussage, wir sprechen oft von Gott dem Herrn. Ich glaube auch die Hauptanrede, Bezeichnung, wie Gott bezeichnet wird in der Bibel und einfach die Sache, der Herr ist der Geist. Oder es heißt auch, Gott ist Geist. Matthäus 18, Vers 20 spricht Jesus, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ein sehr bekannter Vers hat schon viele im Gebet ermutigt, auch wenn man nur in kleiner Zahl zusammenkommt, aber Jesus ist hier. Aber jetzt hier in der Lehre von heute Abend, er ist da in seinem Geist. Jesus ist da und ist eins, weil er könnte ja auch sagen, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da ist mein Geist mitten unter euch. Könnte ja auch stehen. Dort steht aber ich. Ich bin da. Ich bin da. Philipper 1, Vers 19. Paulus schreibt, denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, er ist so in Bedrängnis und so weiter, wird durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Des Beistand des Geistes Jesu Christi. Auch wieder diese direkte Verbindung formuliert. Dann habe ich hier nochmal hingeschrieben, einfach nur der Übersicht halber, was wir gerade hatten. Johannes 14, 18, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Für mich der markanteste Vers, dieses Einssein, dass Gott in einem Geheimnis, für uns natürlich, unsere Logik hat hier ihre Probleme, aber Gott ist eben Gott, aber es drückt sich hier aus, diese Dreieinigkeit. Und schließlich Johannes 14, Vers 9, Jesus spricht zu ihm, das ist eine Situation, da wird er von Philippus angesprochen. Jesus spricht zu ihm, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Hatte Philippus vorher gesagt, wo ist denn der Vater? Zeige uns den Vater. Und dann sagt Jesus, solange ich hier bin, kennst du nicht, ne? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es geht hier nicht im Heiligen Geist, aber es geht um dasselbe Prinzip der Einheit. Dass Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Auch dieses Prinzip der Einigkeit des dreieinigen Gottes. Die ersten Bibelstellen, Einheit zwischen Jesus und dem Heiligen Geist. Die letzte Bibelstelle, Johannes 14, Vers 9, die Einheit zwischen Jesus und dem Vater. Heißt, wir steuern darauf zu, dass wir mit diesem ganzen Gott leben und er will auch dieser ganze Gott für uns sein. Er will der ganze Gott für uns sein. Also, und auf dieser Basis haben wir eine starke Orientierung. Der Geist Jesu Christi, dem kann ich vertrauen, dem kann ich mich auch öffnen. Dem Heiligen Vater als Geist Jesu Christi, wie Jesus selbst. Sie sind nicht zwei unterschiedlich, er ist ein Gott. Und so kannst du für dich schauen, ähnlich wie beim Rückblick zur ersten Einheit, was das für dich sagt, ob das für dich eine Basis bildet, dass du dem Heiligen Geist ganz anders vertrauen kannst. Dass du letztendlich auch Gott in einer ganz anderen Weise annehmen kannst. Okay, jetzt ist es biblisch gegründet. Jetzt ist es auf Jesus ausgerichtet und direkt mit Jesus verbunden. Das ist eine Basis, das ist keine wilde pfingstlerische Idee, wir müssen jetzt alle Pfingstler werden oder weiß nicht was, sondern es ist einfache, das Neue Testament. Es geht um Jesus, es ist sein Plan, wie wir mit ihm Jünger sind. Und ich kann, okay, dann kann ich das mit dem Heiligen Geist vielleicht auch neu sehen, vertrauen und gucken, was sind auch meine Schritte, dass er in seiner Kraft, in seinem Leben, in seinem Willen, auch was er für einen guten Plan hat für dich, anders Raum findet in deinem Leben. Und er wird das Beste machen. Mein Schlusswort, vielleicht ein Gedanke, was Jesus im Hinterkopf hatte mit dem Vater Unser, als die Jünger fragten, wie können wir beten? Vater Unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Element, was dann passiert. Dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, auch in deinem und in meinem Leben. Amen. Soweit der Impuls. Bestimmt etwas, was man auch erstmal sacken lassen muss, wo man nochmal nachliest, nochmal drüber betet, nochmal drüber schläft oder auch jetzt in der Kleingruppe drüber redet. Es gibt wieder einen vorbereiteten Zettel mit einigen Fragen und schaut, ins Gespräch zu kommen, so hat Jesus auch immer wieder gemacht. Das heißt, man, der setzte sich hin und lehrt und dann sprach er mit ihm, dann öffnen wir uns, wir beteiligen uns, es öffnet auch wieder was, dass Gott in uns Dinge bewegen kann und wir einfach ja, weiter auch zu seinem Wort finden und so weiter. Wir haben 4 Gesprächsleiter, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, erstmal machen wir wieder das die GBS-Gruppe. Ihr geht wieder in euren GBS-Raum. Ihr habt ein bisschen Heimvorteil, nicht wahr? Dann bitte ich euch schon mal aufzustehen von der GBS-Gruppe. Helmut, dich bitte ich mal hier vorne hinzugehen. Du bist heute Gesprächsleiter. Dann würde ich die Ingrid hinten in die Ecke bitten. Ihr müsst dort nicht bleiben, das ist jetzt nur zum Sammeln. Ne? Wir können dann die alte Kapelle und einen Jungscharraum und was ich was oder Foyer können wir alles nutzen, nur jetzt gerade zum Aufteilen. Und Kerstin, du gehst mal hier vorne hin, ihr bleibt hier vorne nicht, aber Marco und Carina, ihr geht schon mal mit und Inken und auch die jugendliche Martha und so, ihr geht alle schon mal hier nach vorne, genau. Und jetzt bitte ich die anderen, dass ihr euch so ein bisschen auf diese Gesprächsleiter verteilt. Also wir haben den Helmut hier vorne, dann haben wir hier Kerstin, da hinten ist die Ingrid, dann haben wir noch die Andrea. Die Andrea, vielleicht gehst du sogar schon mal ins Foyer, dass es hier nicht zu eng wird. Dann, wer möchte, kann zu Andrea gehen. Und dass wir mal gucken, ob wir dann, haben wir hier so 5 Gesprächsgruppen, ob das so ganz gut aufgeht. Und um 9:10 treffen wir uns wieder hier, ja? Um 9:10 wieder hier im großen Raum. So, die letzte Gruppe kommt jetzt auch noch zu uns. Sie waren doch so vertieft. Und okay. Helmut, hier ist noch ein Mikro für dich. Das heißt, für den Teil gleich. Ne? So. So, jetzt sind wir gleich wieder vollständig. So, wir haben jetzt gleich noch eine kleine Schlussrunde. Und das ist praktisch nochmal so ein Joker für die Gesprächsleiter, Mensch, da war irgendwie noch was unklar in der Kleingruppe oder ey, das wäre doch mal interessant zu hören. Das können die Gesprächsleiter gleich nochmal formulieren, dann kann ich dazu nochmal so ein Statement bringen. Aber vorher will ich euch noch ein kleines, ganz kleines, einfaches Bild mitbringen. Ihr wisst, was manchmal die größte Distanz im Leben eines Menschen ist. Manchmal ist die größte Distanz im Leben eines Menschen von hier oben bis hin zum Herz. Und so grundsätzlich ist es keine lange Distanz, das kann sein, dass es ein Weg ist, den für einen Mensch ein lebenslang zu weit ist, dass was ganz Wichtiges von da oben ankommt. Wie zum Beispiel, dass Jesus sagt, du, ich kann dich wirklich lieben mit allem das, was du bist und all das, was gewesen ist, ich kann es trotzdem. Zum Beispiel, dass man hier oben ganz viel hat, aber hier unten kann lange dauern, bis es ankommt oder anderes. Und genauso ist es jetzt auch dieses Thema mit dem Heiligen Geist, dass man dann im Kopf manches verstanden hat. Aber das Entscheidende ist, was ist in deinem Herzen? Und wenn es praktisch nur Kopfwissen, nur abstrakt ist, vielleicht nur Theologie, ja stimmt Gott, das sind ja drei und überhaupt und so, ne? Guck, wenn du wirklich was empfangen willst, ne? Und Gottes Plan sich bei dir entfüllt, dass es wirklich beim Herzen ankommt, und wenn du merkst, eigentlich ist es hier stumpf oder hart oder irgendwie, dann kannst du vielleicht jetzt diese Worte nutzen. Weil deswegen stand auch Gottes Wort so im Mittelpunkt. Was sagt Jesus? Weil darauf baut christlicher Glaube auf. Auf seine Person, auf Worte Jesus, jede Worte Jesu, auf Gottes Wort. Und dass du Gottes Wort nimmst, bei manchem, was du vielleicht komisch findest, einfach, okay, wenn Jesus das gesagt hat, dann verlasse ich mich darauf, dann baue ich darauf. Oder wenn du vielleicht doch irgendwie komische Sachen erlebt hast, da ist mal in einer Gemeinde oder mit dir auch irgendwie charismatisch, Heiligen Geist, irgendwas komisch schiefgegangen. Oder da hast du Angst. Aber dann bring Jesus das. Bitte ihn, dass es eine Herzenssache wird, dass du von Herzen dann sagen kannst, dass er hier Raum findet. Ne? Das ist die Sache. Nimm Sachen im Kopf auf und guck, dass es im Herzen ankommt. Dafür dienen auch diese Impulse und auch gerade der Bezug zu Jesus und seinem Wort, weil ihm zu vertrauen ist Evangelium. Okay, ihr lieben Gesprächsleiter, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, ob ihr aus eurer Gruppe noch irgendwas sagen, weitergeben wollt, das war nochmal ein Punkt oder so. Bei Andreas Gruppe scheint das soweit alles gepasst zu haben. Okay, weiß ich, Helmut Gruppe, bei Helmut, bei dir in der Gruppe gibt es noch irgendetwas, eine Frage, einen Aspekt, wo...
Wir hatten, also zunächst haben wir also sehr wohlwollend den Bibeltext angenommen, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Das ist eigentlich eine wundervolle Aussage, dass wir nicht alleine gelassen sind. Und das ist ein großer Schatz, den wir haben. Und wir haben dann gesagt, ja, früher waren die Waisenkinder zu der Zeit, ja, die waren ja eigentlich dem Tode geweiht. Die hatten ja niemanden. Von daher ist es nochmal eine größere Ausnahme. Es gibt es natürlich auch heute in anderen Ländern auch, dass Waisenkinder sehr verloren sind. Und von daher finde ich, das ist ein Schatz, wenn Jesus das sagt. Es kam aber auch eine Frage in Vers 17, da heißt es, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, so hast du es vorher auch im Input gesagt, er ist da, er habt ihn empfangen. Ich kann ihn aber ja auch verlieren. Wie kann ich ihn verlieren? Es heißt ja, Sünde wider den Heiligen Geist. Wenn ich bewusst sage, ich will das nicht mehr, habe ich ihn dann verloren oder bleibt er in uns? Das war die Frage.
Also ich würde hier zwei Sachen ganz wichtig unterscheiden. Ne? Ich würde es auch gar nicht verlieren nennen, ne? Weil verlieren heißt, ach, wo ist denn mein Portemonnaie, ich hatte es doch gerade, ne? Das ist keine Absicht, ne? Das Verlieren und so. Ja? Vielleicht gibt es eine gewisse Fahrlässigkeit, aber es ist keine bewusste Absicht, etwas zu verlieren. Und so ist es beim Heiligen Geist, wir verlieren ihn nicht einfach. Es kann schon sein, dass es ziemlich dünn wird und so weiter, aber er bleibt bei uns, er ist treu, er ist da. Wie ich auch dieses eine Wort aus Römer zitiert habe, auch wenn wir untreu werden, bleibt er doch treu und er bleibt bei uns. Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist ja nochmal so ein Spezialthema. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dass ich im Bewusstsein des Heiligen Geistes Gott widerstehe, wie es damals zum Beispiel auch die Pharisäer und Schriftgelehrten taten. Das ist ganz schrecklich. Die sehen, der ist von Gott gesandt, die sehen, dass Gott Gnade gibt, dass er heilt, und trotzdem wenden sie sich gegen, und den müssen wir trotzdem töten. Diese Art von Feindschaft gegen das Licht, gegen das Bewusstsein, das ist Gott, das ist die Sünde des Heiligen Geistes. Also nicht mal bewusste Sünde und so weiter, sonst hätten wir schlechte Karten, weil wir, glaube ich, alle schon mal bewusst gesündigt haben und so, ja. Sondern dieses Sehenden Auges, gegen Gott in Feindschaft zu treten, wie damals die Pharisäer und Schriftgelehrten, das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, und wo das Thema dann schwierig ist mit Vergebung.
Ja, so haben wir das auch gesagt. Also kann ich ihn dann in dem Moment auch verlieren? Verlieren ist ja falsch.
Aber dann ist es praktisch mehr so ein Abwürgen, ja, und in sich töten oder mehr so, ja, mit, genau, Gewalt, und es ist ja ein konkretes Wollen. Ne? Also auch eine Sicherheit, dass du nicht, oh, jetzt habe ich die Sünde den Heiligen Geist wahrscheinlich begangen. Oh, das ist ja doof, jetzt ist es mit Gott doch plötzlich vorbei und so weiter. Also so nicht, ne? Sondern das ist wirklich bombenfest, das ist Ehren, ja, dass wir auch eine Sicherheit haben dürfen, auch wenn wir als Christen rummurksen und sonst irgendwie durch unsere Schwachheit gehen wir Gott nicht verloren. Ne? Gott. Ingrid, wo bist du? Da, Ingrid. Da kommt ein Mikro zu dir hingewandert. Aus eurer Gruppe noch was?
Aus unserer Gruppe gab es jetzt keine offene Frage. So, ich habe jetzt noch mal das zum Schluss noch mal gefragt. Das ist jetzt nichts konkret jetzt offen geblieben. Vielleicht entwickelt sich das ja auch noch in der nächsten Woche.
Okay. Gut. Dann tue ich jetzt so, als wenn jemand was noch mal nachgefragt hat, und sage noch mal etwas zum Thema Unterscheiden der Geister. Das kam in unserer Gruppe auch noch mal. Und das noch mal, das ist ja unser aller Ding, dass wir Geister unterscheiden müssen, weil es gibt einfach Verschiedenes, was es ja einfach gibt, uns begegnet. Und dass, wenn wir das verstanden haben, der Heilige Geist ist nicht irgendwer, sondern er hat die Persönlichkeit Jesu Christi, er hat den Charakter Jesu Christi. Und wenn ich das verstanden habe, wird er plötzlich markant unterschiedlich zu allen anderen Geistern. Denn der Geist Jesu Christi knechtet nicht. Der Geist Jesu Christi erzeugt kein Chaos. Der Geist Jesu Christi, Jesus erniedrigt auch nicht. Der Geist Jesu Christi erachtet das Wort, und er hat Gottesfurcht, er achtet Gott. So wie wir Jesus auch erleben. Der Herr der Herren, Gottes Sohn, geht über die Erde, so lesen wir im Neuen Testament. Er heißt selber auch das Wort, wie die Offenbarung es sagt. Aber immer wieder, wie geschrieben steht, er achtet die Schrift. Er zeigt, dass er den Vater achtet. Also Heiliger Geist, auch ein Geist von Achtung, von Sanftmut, eben die Persönlichkeit Jesu. Und dass wir uns das merken, wenn wir in der Prüfung sind, passt das zur Persönlichkeit Jesu. Was nicht heißt, dass immer nur alles sanft und ganz lieb ist, weil Jesus war manchmal auch ein bisschen kompliziert, die kananäische Frau, ne, oder so. Also manchmal ist Jesus auch so, boah, Jesus, wie kannst du das jetzt machen? Also das heißt nicht, dass es immer einfach ist, aber dann haben wir einen großen Bestand von neutestamentlichem Zeugnis, was uns helfen kann, zu okay, wie ist Jesus, wie hat Jesus sich verhalten, passt das zu Jesus, ne, dass uns das hilft, weiter uns zu orientieren und dann auch Dinge zu beurteilen. Halleluja. Jesu Geist trägt sein Gepräge, sein Charakter. Okay, ihr Lieben, dann würde ich zum Schluss noch einmal beten und einen Segen sprechen und würde euch einladen, müsst ihr eh gleich aufstehen, ne, wenn ihr auf dem Weg seid. Himmlischer Herr, hab Dank jetzt für diesen Abend und danke für dein Wort. Und Jesus, zum allergrößten Teil waren es unmittelbar deine Worte, Jesus, die du gesprochen hast, die heute im Mittelpunkt standen. Danke, Jesus, für die Worte, die du uns hinterlassen hast, die wir in der Bibel finden, die über den Heiligen Geist sprechen, die uns Orientierung, die uns Gründung geben. Danke, Jesus, dass du unser guter Hirte bist, der uns sein Wort gibt, der uns lehrt. Dir sei Lob und Preis, Jesus. Und hab Dank für den Heiligen Geist, den du gesendet hast, wie es auch geschrieben steht, du sendest ihn. Wir bitten dich, Jesus, dass dein guter Wille mit uns, auch mit dieser Gemeinde geschieht. Und du, Herr, und dein Geist, und du, Vater, dass du deinen Raum so findest hier in der Gemeinde, wie du es dir denkst und dir gefällt. Dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Und ich bete um Segen, um Gnade für jeden Einzelnen. Und so seien die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen. Amen.